Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, dem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian und ich rede heute wieder über ein Thema aus der modernen Zusammenarbeit, und zwar diesmal die hybride Welt, beziehungsweise wie man eigentlich komplett remote arbeiten kann und dabei nicht nur daheim an seinem Schreibtisch sitzt. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar den Thomas Rosin, den ich Anfang des Jahres auf einer Konferenz kennengelernt hatte, der mir sagte, ja, ich bin eigentlich gar nicht mehr so viel an meinem Schreibtisch und zu Hause bin ich auch nicht mehr so viel. Ich war letztes Jahr schon über 70 Tage eigentlich irgendwo anders auf der Welt am Arbeiten. Ich sagte, spannend, darüber könnten wir doch eigentlich mal reden. Und ja, jetzt habe ich ihn hier, den Thomas. Er sitzt mir digital gegenüber. Er sitzt nämlich gerade da, wo andere Leute Urlaub machen, also nochmal viel spannender. Und Thomas, erstmal herzlich willkommen.
Moin, Florian. Schön, dass ich da sein darf. Ja, tatsächlich, ich sitze gerade auf Fehmarn, einer unserer schönen Ostseeinseln, in meinem Bulli und kann hier wunderbar mit dir über Videokonferenz bzw. über Satelliteninternet sprechen.
Über die Technik können wir gleich mal reden, was du alles so nutzt, damit es hier funktioniert. Du bist vom Berufsbild selbstständig und du berätst zum Thema Datenschutz. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Ja, ich bin Berater für Daten- und Informationssicherheit. Das heißt, ich arbeite als externer Datenschutzbeauftragter für verschiedene Unternehmen. Ich berate Unternehmen auch außerhalb dieser Rolle zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen, wenn es um die Erfüllung rechtlicher Pflichten im Datenschutz geht oder die Einführung irgendwelcher Informationssicherheitsstandards wie ISO 27001. Also alles, was irgendwo damit zu tun hat, Daten, Informationen, die im Unternehmen sind, zu schützen. Und ich mache das soweit zulässig aus rechtlicher Sicht, ich mache das aus technischer Sicht, aus organisatorischer Sicht. Und ich mache das viele Tage im Jahr tatsächlich nicht in dem gewohnten festen Büro, sondern von unterwegs, irgendwo in meistens Deutschland.
Ja, bei deinem Berufsbild denkt mir eher so an den Anzug, Großraumbüro, viele Akten und eigentlich gar keine Remote-Arbeit. Jetzt hast du einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Der Begriff dafür ist digitale Nomade. Der ist in Deutschland noch ein bisschen unbekannt und ist auch noch nicht so üblich. Im Ausland passiert das schon viel häufiger, dass Leute remote arbeiten oder auch vor allem viel im Ausland arbeiten. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu deinem Start, wie die Überlegungen waren, warum du das machst, was dich dazu bewogen hat.
Eigentlich hat das erstmal für mich am Anfang gar nichts mit dem konkreten Ziel eines digitalen Nomadentums zu tun gehabt. Ich wollte einfach flexibler sein. Ich habe jahrelang meine Beratung in großen, längerfristig geplanten Projekten durchgeführt. Das hat dazu geführt, dass ich mal in der einen, mal in der anderen Stadt gearbeitet habe. Die Familie musste sich da immer so ein bisschen drumherum arrangieren. Das haben wir sehr unterschiedlich gelöst. Bei wirklich langen Projekten, die über Jahre gegangen sind, ist die Familie im Zweifelsfall mitgezogen. Spätestens seitdem der Sohn da ist, ging das auch gar nicht mehr anders. Ich weiß noch, in Saarbrücken, da haben wir uns dann einfach eine zweite große Wohnung gemietet, sind dann auch immer zwischen unserem Erstwohnsitz und diesem Sitz in Saarbrücken hin und her gezogen. Und das war schon schwierig. Dann kam im Laufe der Zeit auch der ein oder andere Mitarbeitende dazu, teilweise Freelancer, teilweise dann auch irgendwann Angestellte, die ich auch noch da irgendwo unterbringen musste. Und wenn die meisten kennen, wenn man im Team zusammenarbeitet, natürlich ist das cool, wenn man gemeinsam im Büro sitzt, auch morgens eine Tasse Kaffee trinken kann, aber das passte irgendwie nicht zu meinen Projekten. Und das hat dazu geführt, dass ich mir irgendwann Gedanken gemacht habe, wie kann ich erstmal die Zusammenarbeit intern bei uns im Team besser gestalten, sodass meine Mitarbeiterin, die mir den Rücken stärkt, die ans Telefon geht, die die ganze Buchhaltung macht, wie erreiche ich, dass sie sozusagen in irgendeinem Büroraum vor Ort nicht alleine versauert, bloß weil ich dann jetzt wochenlang auf Geschäftsreise bin. Und das fing dann mit ganz einfachen Dingen an. Wir haben erstmal überlegt, wie können wir überhaupt gemeinsam auf Daten zugreifen. Wir haben angefangen, unsere Eingangspost zu digitalisieren, sodass auch wenn ich unterwegs bin, mir schickt irgendeiner einen Brief, dass ich zeitnah Zugriff habe auf den Brief. Und da haben wir uns einfach dann irgendwann für einen passenden Dienstleister entschieden, der für ein durchaus noch überschaubares Geld diese ganze Eingangspost digitalisiert, auch ohne dass ich da Probleme jetzt mit meinem Dasein als Datenschützer habe. Wir haben überlegt, wie können wir unsere Unternehmensdaten irgendwo zentral ablegen? Wie können wir Videokonferenz komfortabel machen? Das war zu einer Zeit noch vor Corona, deutlich davor, wo das vielleicht auch noch nicht ganz so verbreitet war. Und da musste man sich dann echt Gedanken machen. Welches Tool nehme ich? Welches Equipment nehme ich? Was kann ich unterwegs machen? Und es ist uns dann über, ich würde sagen, es hat bestimmt ein Jahr gedauert, gelungen, mit viel Tüftelarbeit einen Modus operandi zu finden, der uns erstmal zufriedengestellt hat. Wir konnten auf alle Daten zugreifen, auf alle Unterlagen, alles, was rein und raus ging, Post, Paket, haben wir gemanagt bekommen. Wir konnten miteinander ganz gut arbeiten. Also Videokonferenz ist natürlich ein wichtiger Schlüssel. Aber wir haben auch immer wieder unsere Zeiten gehabt, wo wir uns vor Ort getroffen haben. Dieses feste Büro, was wir damals hatten, das war noch in einem anderen Standort. Das war auch wesentlich größer. Da gab es also auch für Mitarbeitende Büroräume. Das haben wir im Laufe der Zeit auch wegoptimiert. Jeder hat, der mitarbeitet, an seinem Ort, wo er sich hauptsächlich aufhält, schon seinen Raum, sein Equipment. Aber es ist eben jetzt nicht mehr dieses Gemeinschaftsbüro. Und dafür haben wir dann solche spannenden Möglichkeiten. Mein Lebensmittelpunkt familiär ist Schwartau, Bad Schwartau, da wo die Marmelade herkommt. Das ist mit dem Urlaubsgebiet der deutschen Ostsee. Und das ist natürlich cool. Ja, und die Lösung ist, die Mitarbeiter fahren ab und zu einfach mal hoch zu mir und wir treffen uns da. Wir machen schon mal das ein oder andere gemeinsame Event, vielleicht auch schon mal privat. Also wir sind ein kleines Team und arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und da kann man das natürlich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal mixen. Aber wenn es dann darum geht, auch einfach mal zu gucken, ja, jetzt hat sich bei mir im Büro vielleicht auch nochmal ein Stapel Papier angesammelt, weil andere Leute schicken uns dummerweise Papier. Andere kriegen das nicht so digital hin wie wir. Und das muss auch mal wegsortiert werden, das muss mal besprochen werden. Ja, dann kommt die Mitarbeiterin einfach hoch zu mir, verbringt ein paar Tage an der Ostsee und nebenbei werden diese ganzen Sachen dann auch einfach abgearbeitet. Und ja, das ist sozusagen unser Ursprung gewesen. Wir haben versucht, unsere interne Arbeit in einem kleinen Team so flexibel zu gestalten, dass wir effizient, aber auch, ich sag mal, menschlich im Team gut weiter zusammenarbeiten konnten. Und im Laufe der Zeit ist dann die ein oder andere Person dazugestoßen. Zum Beispiel, ich beschäftige mich immer wieder mit irgendwelchen rechtlichen Recherchen und dann sollte es irgendwann ein Werkstudent, Werkstudentin sein, die dazukommt. Und das war total genial. Wir haben uns kennengelernt über eine Ausschreibung im Internet und das war die erste Mitarbeitende in dem Fall, die ich eingestellt habe, die ich nie persönlich getroffen habe. Wir haben Bewerbungsgespräche per Videokonferenz gemacht. Und ja, danach haben wir einfach angefangen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das war zu einer Zeit, wo sie gerade ja ein Auslandsstudiensemester in einem entfernten Land hatte. Inzwischen nicht mehr, aber das hat wunderbar funktioniert. Und ich glaube, das, was dazugehört ist, gerade wenn man in der Art im Team zusammenarbeitet, ist natürlich eine gute Vertrauensbasis. Ich kenne das in das andere Extrem, zum Beispiel so in traditionellen, alteingesessenen Unternehmen, wo es immer noch Manager, Managerinnen gibt, die eher das Gefühl haben, ich muss meinen Mitarbeiter am Arbeitsplatz sehen und wenn ich nicht höre, wie die Tasten klimpern, dann arbeitet mein Beschäftigter möglicherweise gar nicht. Und für solche Menschen ist ja allein das Thema Homeoffice schon ein großes Gräuel, ein großes Hemmnis. Das ist eine schlechte Grundlage, um so etwas aufzubauen. Aber in einer modernen Welt, wo wir vielleicht auch nochmal lernen, uns besser zu vertrauen, funktioniert das sehr, sehr gut. Und am Ende zählt der Output. Und den bekommen wir in diesem Team wunderbar hin.
Bestimmt viel mit der Mentalität des Unternehmens zu tun. Es gibt ja jetzt gerade wieder ganz viele Meldungen, gerade von Technikunternehmen, wo uns eigentlich nicht erwartet hätte. Amazon, Google hat es angekündigt, selbst Zoom hat es angekündigt, dass die Leute wieder ins Büro kommen sollen. Und für mich persönlich total absurd, weil es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, so eine dauerhafte Präsenz im Büro einzufordern. Gerade wenn man ein Technikunternehmen ist. Ne? Also du hast ja jetzt auch gerade schon Aspekte angesprochen, können wir gleich mal im Detail drüber sprechen. Dass du selbst schon vor der Pandemie es geschafft hast, das umzusetzen und das sogar auch noch nach deutschen Datenschutzbedingungen, Bestimmungen. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Ausrede, wenn du das schaffst, der eigentlich sehr hohe Anforderungen haben muss oder hat sehr wahrscheinlich, das umsetzen konntest und trotzdem noch mit deinen Kunden und Kundinnen zusammenarbeiten kannst. Von daher, ich verstehe gar nicht, warum diese großen, vor allem Technikunternehmen, die das eigentlich sehr leicht umsetzen sollten, momentan nicht hinbekommen. Und Ich vermute, entweder ist es ein Return on Invest fürs Büro, dass man sagt, ich habe ja hier mein schönes, großes Büro ausgebaut, ich will, dass die Leute auch vor Ort sind. Oder es geht wirklich so ein bisschen um diese Leistungsüberwachung, dass ich sehe, hey, sind die Leute wirklich da, arbeiten die, machen die nicht vielleicht zwei Jobs? Es gibt ja manchmal auch so Schreckensmeldungen, gerade aus den USA, wo Leute dann plötzlich zwei Jobs angenommen haben, weil sie ein bisschen unterfordert waren und man es ja nicht gesehen hat, wenn sie zu Hause waren. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Angst, die einfach mitkommt bei den großen Unternehmen.
Ich glaube, da gibt es unheimlich viele Gründe, die da zusammenkommen. Und ich glaube, es ist auch schwer, das pauschal darüber zu urteilen. So die großen Themen, die ich sehe, du hast es eben angesprochen, es hat erstmal was mit Mentalität zu tun. Ein Unternehmen, wo keine Vertrauenskultur besteht, wo extrem viel kontrolliert und misstraut wird, ist natürlich kein fruchtbarer Boden für eine so moderne Arbeitswelt. Auf der anderen Seite, ich habe auch in meinem Kundenkreis Unternehmen, die sich bewusst sehr, sehr modern aufstellen möchten, sehr, sehr Mitarbeiter zugewandt sind und allein durch diese Mentalität überhaupt gar keine Probleme mit dem berühmten Fachkräftemangel haben. Also das scheint gerade im Expertenbereich, gerade im Technikbereich durchaus ein Trend zu sein, dass Menschen, ich sage auch mal so ein bisschen Menschen wie ich, wenn sie im Angestelltenverhältnis unterwegs sind, auch sich genau solche Arbeitgeber suchen. Und ja, häufig sind es ja eben die Menschen, die auch aufgrund dessen, was sie mitbringen, eine echte Chance haben, sich den Arbeitgeber auszusuchen. Häufig ist es ja inzwischen so, der Mitarbeitende bewirbt sich beim Arbeitgeber. Ja, natürlich. Aber der Arbeitgeber muss sich halt auch beim Mitarbeitenden bewerben. Das kommt zunehmend zum Tragen. Und ich habe Kunden, die haben da ganz einfache Regelungen. Die sagen, ja, wir wünschen uns einfach zentral, vielleicht, dass ihr einmal im Monat im Büro vorbeikommt, vielleicht auch an einem abgestimmten Termin, damit wir mal ein paar mehr haben. Aber ansonsten ist das freiwillig. Wir bieten die Räumlichkeiten an. Eventuell sind die auch inzwischen ein bisschen knapp. Dann müsst ihr auch mal irgendwie euren Schreibtisch reservieren oder im Coworking Space sitzen. Aber es ist, das komplette Angebot ist da, aber es ist auf freiwilliger Basis. Und was ich da sehe, ist, es wird trotzdem genutzt. Also diese Menschen, die verschwinden jetzt nicht irgendwo im häuslichen Arbeitszimmer und tauchen dann bestenfalls nochmal vor ihrer Webcam auf, sondern gerade in diesem freiwilligen Umfeld gibt es auch trotzdem die Tendenz, ja, ich gehe ins Büro, ich verabrede mich mit den Kollegen, wir machen unsere Teambesprechungen auch vor Ort, aber eben nicht nur. Aber es ist ein ganz anderer Kontext. Es ist ein freiwilliger Kontext und auch der Kollege, die Kollegin, die akzeptieren oder die sich entscheiden, ja, ich muss jetzt einfach mal länger zu Hause bleiben, ich habe vielleicht auch ein Thema mit der Kinderbetreuung oder einfach das Bedürfnis, mal so ein bisschen Ruhe zu haben und jetzt nicht gerade in irgendwelchen Großraumbüros zu sitzen und ich erzeuge trotzdem den Arbeitsoutput, der von mir erwartet wird. Am Ende zählt sicherlich aus unternehmerischer Sicht das Ergebnis. Und die Rahmenbedingungen müssen so stimmen, dass ich sie als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Vorstand, als Manager, männlich, weiblich, divers gerne, dass ich die tatsächlich auch bekomme und vertreten kann. Aber häufig sind es ja dann eher wieder die anderen Blickperspektiven. Es ist vielleicht die fehlende Erfahrung. Das wäre für mich ein zweiter wichtiger Punkt. Viele Beschäftigte im größeren Unternehmensumfeld haben keinerlei Erfahrung. Sie wissen nicht unbedingt, wie geht das denn? Es fängt an bei der Technik. Wie schaffe ich es, dass ich ja auf die gleichen Applikationen, auf die gleichen Datenablagen zugreifen kann, auch wenn der Beschäftigte weit weg ist? Wie mache ich denn dann diesen Zugriff, Stichwort VPN, Internetzugang? Wie muss ich meine IT-Welt gestalten? Aber wie kann ich auch mein Team organisieren? Wie kann ich Kommunikation fördern, auch wenn man nicht am gleichen Ort ist? Wie kann ich meine Geschäftsprozesse organisieren, ohne dass alle sich in einem großen Großraumbüro befinden? Ich stelle mir das so vor, so dieses Gefühl, ich nehme mein Headset ab, drehe mich gerade um und kann meinen Kollegen ansprechen. Ja, brauche ich das überhaupt oder kann ich das nicht durch modernere Arbeitswerkzeuge ersetzen? Und ich denke, das sind so diese typischen Hemmnisse auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer der große Druck da, auf allen Ebenen des Managements Ergebnisse erzielen zu müssen, erfolgreich sein zu wollen. Es gibt Menschen von außen oder auch Organisationen von außen, die vielleicht kritisch da drauf schauen. Es ist sicherlich mehr als einfach nur irgendeine Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, die da drauf schaut. Die Kunden tun sich vielleicht auch schwer. Das wäre vielleicht für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wie sehen das denn meine Kunden? Ich habe tatsächlich, das fand ich ganz spannend, vor, ich glaube, es waren 2 Wochen mal einen Post auf LinkedIn gemacht, der überraschenderweise wesentlich mehr Reichweite hatte als das, was ich sonst so poste. Da habe ich einfach mal ein Foto von dem Inneren meines Bullis geschickt, weil neu ist, dass ich jetzt einfach auch mal ein paar Bildschirme mehr an meinem Arbeitsplatz habe. Früher hatte ich so ein bis zwei, so einen zweiten zum Aufstellen, und jetzt habe ich halt einfach einen vernünftigen, auch fahrtauglichen Monitorhalter hier drin und habe einen, ja, mit dem Notebook-Monitor jetzt dann sozusagen drei Bildschirmplatz, aber mindestens immer meine zwei Monitore, wie im festen Büro auch. Und da gab es ganz spannende Reaktionen, also großes Interesse, auch gerade aus dem Kollegenkreis, Informationssicherheit, Datenschutz, wurde ein bisschen diskutiert. Dann gab es dann halt auch so Menschen, die gesagt haben, ja, also wenn ich wüsste, dass mein Berater da in seine Bulli sitzt, den würde ich niemals beauftragen. Okay, das war von einer großen Anzahl von Kommentaren genau ein. Vielleicht war das auch irgendein Troll oder so, ich weiß es nicht. Aber das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und dann habe ich mir mal meine Kunden vor Augen gehalten. Also mein Kundenumfeld ist sehr, sehr heterogen. Ich habe große, internationale, auch alteingesessene Unternehmen als Kunden. Ich habe auch das kleine Start-up, Unternehmen, die jung und sehr modern sind, auch Unternehmen, die alt sind und sehr modern inzwischen aufgestellt sind. Es ist ein bunter Blumenstrauß. Ich habe gerade in der Anfangszeit durchaus meine Schwierigkeiten gehabt, alle mobil zu erreichen, weil auch bei vielen das Thema Videokonferenz noch total ungeübt war. Da haben mir tatsächlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein Stück weit geholfen, denn da wurden die Unternehmen mehr oder weniger gezwungen, das hätten wir uns gerne alle sparen können, aber durch den Zwang ist natürlich viel mehr Erfahrung gesammelt worden, mit Menschen auch von außerhalb mal über Videokonferenz zusammenzuarbeiten. Und das hat mir sehr in die Karten gespielt. Ich würde sagen, vor Corona ruhigen Gewissens 60-70% meiner Kunden und Kundenansprechpartner haben überhaupt gar kein Problem mit Remote-Arbeit, mit Videokonferenz gehabt. Einige waren auch interessiert, haben sich daran führen lassen. Und nach Corona, ja, ich mache heute noch Dienstreisen zu meinen Kunden. Meistens hat das auch einfach inhaltliche Gründe. Ich muss mir als Datenschützer halt schlichtweg auch einfach mal vor Ort die Arbeit angucken. Ich gehöre auch zu den Datenschützern, die wühlen auch im Altpapier und buddeln im Papierkorb und schauen mal, was die Leute so wegwerfen. Vor Ort immer ein bisschen komisch, aber sowas kann ich halt nicht per Videokonferenz machen. Da findet sich irgendwie nie einer, der für mich dann vor Ort im Papierkorb wühlt und die Webcam da reinhält. Also es gibt schon gute Gründe. Oder auch beim Kennenlernen von neuen Kunden ist natürlich das Bedürfnis da, den Menschen, mit denen man, gerade wenn es um sowas geht wie die Beauftragung als Datenschutzbeauftragter, das ist ja meistens eine mittel- bis langfristig ausgelegte Tätigkeit. Ja, den Menschen möchte ich auch einfach mal sehen, man möchte ein Gespür haben. Und das ist fein, also das passiert heute noch. Also 100% die Menschen nur digital kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, das gelingt mir nicht. Aber nach einem Kennenlernen reduziert sich das sehr deutlich. Und ja, heute mache ich sag mal, alle 6 bis 8 Wochen schon mal eine Reise in irgendein Bundesland, wo ich dann so 1, 2 Kunden habe, die ich dann vielleicht auch planerisch zusammenlege, manchmal auch 3, und wo wir dann nochmal vor Ort Termine machen. Aber ansonsten würde ich sagen, alle meine Kunden kommen sehr, sehr gut damit zurecht, dass wir uns hauptsächlich, auch gerade dann, wenn spontan Beratungsbedürfnisse da sind, wenn wir das per Telefon und per Videokonferenz machen. Und auch an der Stelle behaupte ich jetzt einfach mal von meiner Seite, der Output stimmt, sonst würden die Kunden auch nicht so lange bleiben. Und die Kunden sind an der Stelle zufrieden. Und jeder hat immer die Option zu sagen, ja, jetzt habe ich aber doch mal ein Thema, jetzt können wir nicht mal einen Vor-Ort-Termin organisieren. Dann steht das freiwillig sozusagen weiter zur Verfügung.
Ja, das merke ich aber auch. Ich war seit 2, 3 Jahren kaum unterwegs, weil selbst wenn ich sagen würde, hey, lass uns doch mal vor Ort treffen, kommt sehr häufig, ja, wir sitzen selber gerade so verteilt, lass uns doch einfach remote machen. Und ja, die Leute sind offener geworden dafür. Das war vielleicht vor der Pandemie, sah das anders aus. Das merkt man schon deutlich, auch so von den Verträgen her. Also ich weiß gerade so behördliche Unternehmen, da muss man dann teilweise Verträge unterschreiben, dass die Leute nur aus dem Büro heraus arbeiten und nicht zu Hause, weil sie eben Angst hatten, dass Dinge als Datenschutzvorfall auftauchen könnten, weil man zu Hause den Arbeitsplatz eben nicht so kontrollieren kann oder sie gedacht haben, dass der eben nicht so kontrollierbar ist. Aber kommen wir mal zu deinem Arbeitsplatz. Ich sehe ihn ja, die anderen jetzt nicht, deswegen musst du ihn einmal beschreiben. Du hast schon ein paar Mal erwähnt, du sitzt gerade im Van. Es fahren auch ganz viele Autos an dir vorbei, die hört man gar nicht. Jetzt beschreib mal so ein bisschen, wie du auch vor allem aus der Datenschutzbrille deinen Arbeitsplatz am Strand ermöglichen konntest.
Ich habe den großen Luxus, ich bin selbstständig. Ich kann natürlich sehr flexibel für mich entscheiden, wie ich das machen möchte. Ich glaube, meine Ausstattung des Bullis kann sich jetzt nicht unbedingt jeder Beschäftigte in einem großen Konzern wünschen. Das stößt auch einfach dann an Grenzen. Und für mich ist es natürlich erstmal Teil meines Lebenswandels und dieses abgedroschene Wort Work-Life-Balance, als gäbe es da ernsthaft etwas zu balancieren. Aber wenn ich das jetzt mal als Grundlage nehme, ja, es gehört dazu, um meine persönliche, geschäftliche, private Balance zu finden und dafür hat es sich gelohnt. Ja, und mein Bulli, das ist, also ist ein Multivan, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, es ist noch so eine von den Varianten, die ein bisschen größer sind. Es gibt so eine Variante mit mehr Achsabstand, 40 cm Länge habe ich dadurch mehr. Und ich habe anders als in anderen Vans in meinem Innenraum nur zwei Einzelsitze und einen speziellen, ich sage jetzt einfach mal salopp, Campingschrank. Also einen Schrank, den ich hier in mein Schienensystem am Boden einschrauben kann. Den gibt es im Ausstatterbedarf eben für solche Vans. Und hat ein paar Schubladen, hat eine Schreibtischplatte, die ich seitlich einhängen kann. Während der Fahrt wird die eingeklappt. Hat noch so eine Zusatzplatte. Da ist jetzt zum Beispiel gerade mein Audio-Interface für diesen Podcast drauf. Und ja, da drauf montiert auf diesem Schrank ist inzwischen ein Monitorhalter, so wie man den auch aus dem Büro kennt, der ist fest verschraubt, damit während der Fahrt natürlich da auch jetzt nichts an Gefährdung auftritt. Ich habe dann so Monitorarme mit inzwischen zwei Monitoren. Das sind sehr leichte Varianten, die kann man auch mit einem USB-Netzteil betreiben, weil Stromversorgung ist halt auch immer so ein Punkt. Das Besondere daran, die haben so Quick Mounts, das heißt einfach nur mal Kabel ausstecken, hinten Hebel umlegen, dann kann ich die aus der Halterung hängen und ich habe so eine speziell gepolsterte Schublade in diesem Schrank, da kann ich die einfach reinlegen, dass sie sicher während der Fahrt verstaut sind, da gibt es so ein Klettband, da kann ich die Monitorarme stabilisieren und dann klappert und rappelt nichts, wenn ich mit dem Bulli auch auf einer holprigen Piste durch die Gegend fahre. Das Ganze liegt jetzt im Moment natürlich, wenn ich regelmäßig unterwegs bin, liegt hier noch das ein oder andere Netzteil. Hier habe ich mein Notebook sozusagen auf dieser Schreibtischplatte. Im Moment auch das Mikrofon für den Podcast. Obendrauf eine Webcam, die wird auch mit weggeräumt, wenn ich mit dem Fahrzeug fahre. Also das ist so das Wichtigste. Hinter mir ist immer noch Platz für Kofferraum. Wir sind auch mit inzwischen zwei Hunden unterwegs. Das heißt, die Hundeboxen sind hinter mir. Noch einen schönen Ausschub mit dem diversen Equipment, das ich vielleicht jetzt auch hier für meinen Aufenthalt brauche. Aber im Wesentlichen im Bulli ist erstmal alles darauf konzentriert. Das ist ein Arbeitsfahrzeug. Klar, das als Dienstfahrzeug darf ich das natürlich privat mitnutzen. Da ziehe ich meinen Wohnwagen mit, aber alles Private ist sozusagen ausgelagert. Das ist Wohnwagen, das ist privat. Hier im Bulli ist alles arbeitsmäßig. Und jetzt kommen wir mal zu den besonderen Sachen, die du auch eben angesprochen hast. Das, was ich sonst als Feedback bekomme, wenn ich sage, ich sitze im Bulli oder auch mal so ein Foto zeige, ist aus dem Innenraum raus fotografiert. Da sieht man natürlich neben mir, es ist jetzt ein Fenster, eine große Fensterfront. Und da sieht man natürlich auch, was rund um meinen Bulli passiert. Also wenn ich jetzt rausgucke, ich sehe hier andere Camper, ich sehe da hinten den Deich, so 200 Meter weiter haben wir den Ostseestrand bei im Moment bestem Wetter. Und na, hier laufen natürlich auch Leute vorbei. Aber anders als hier drin sieht man von draußen tatsächlich nichts. Ich hatte das Glück, dass der Autohersteller sowohl getönte Fenster als auch eine Zusatzfolierung angeboten hat mit so speziellen Polfilterfolien. Und das führt dazu, dass selbst wenn es draußen dunkel ist und hier im Innenraum hell, also selbst wenn ich meine Augen auf das Glas lege, wir haben das natürlich alles vorher ausprobiert und manchmal probieren die Leute das auch aus, wenn ich denen das erzähle, man sieht nichts, was hier auf diesen Monitoren angezeigt wird. Es geht einfach nicht, das Licht geht da nicht durch, beziehungsweise nur in die eine Richtung. Das wird das eine. Und wenn ich jetzt hier so am Schnacken bin, du hast es eben angesprochen, wenn hier irgendwie mal ein Camper mit seinem Wohnwagen vorbeifährt oder auch hier draußen die Kinder spielen, man hört hier drin nichts. Auch da habe ich Glück gehabt, dass genau dieses Fahrzeug oder für dieses Fahrzeug eine spezielle Dämmung angeboten wird. Also es gibt eine Schallschutzverglasung zum einen, die ist eigentlich dafür gedacht, dass der Fahrkomfort besser wird. Wenn ich dann, das Ding fährt auf einer freien Autobahn noch über 200, wenn ich da unterwegs bin, dass einfach die Fahrgeräusche nicht so laut sind. Und das Gleiche ist dann halt auch im Karosserieteil hinter den ganzen Innenverkleidungen. Da ist eine zusätzliche Dämmung angebracht. Die Camper kennen das auch. Die machen das dann natürlich gerne auch zur thermischen Isolierung, wenn sie dann darin schlafen. Das mache ich ja zum Glück nicht. Aber das führt dazu, dass natürlich nicht nur kein Schall reinkommt, sondern der Schall kommt auch genauso wenig raus. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier brüllen würde, das würde man sicherlich von draußen hören. Also wenn ich jetzt hier um Hilfe schreie, meine Frau, die jetzt gerade irgendwo im Vorzelt mit den Kindern sitzt, die würde es wahrscheinlich dann irgendwie leise hören. Aber im normalen Alltag, normale Telefongespräche, auch wenn die Freisprecheinrichtung läuft, das, was man schon mal auf dem Parkplatz hört, wenn die Leute auf dem Supermarktparkplatz da mit ihrem normalen PKW langfahren und gerade am Telefonieren sind, ja, da kann man immer beide Seiten prächtig mithören. Und es geht halt bei dem Bulli mit der Ausstattung hier tatsächlich nicht. Und das ist so der Teil, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist jetzt natürlich eine Sonderausstattung, die wird sich jetzt möglicherweise nicht jeder, der ein Dienstfahrzeug vom Arbeitgeber bestellt bekommt, unbedingt reinkonfigurieren kann. Das waren jetzt keine riesigen Zusatzkosten, aber da wird natürlich gerne immer gespart. Ja, das würde ich sagen, ist so jetzt im Groben der Aufbau, also Platz, die wichtige Technik ist da, der Arbeitskomfort, also vernünftige Sitze, vernünftiger Schreibtisch, auch ergonomisch einstellbar mit den Monitoren auf der einen Seite und das Fahrzeug um mich herum, das dafür sorgt, dass das, was hier drin passiert, auch tatsächlich drin bleibt. Und das ist für mich eigentlich die perfekte Kombination.
Und eigentlich der Beweis, dass man mobiles Arbeiten auch unter Datenschutzbestimmungen sehr gut ermöglichen kann. Jetzt ist vielleicht ein extremes Beispiel mit dem Van und der Verglasung, was man sicherlich nicht jedem Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiterin einfach so zur Verfügung stellen kann. Aber es gibt Mittel und Wege und warum sollte es nicht einen Pool-Van geben, dass Leute vielleicht den auch einfach mal eine Woche ausleihen können und durch die Gegend fahren können, den man ja auch für andere Zwecke noch benutzen kann. Also auf LinkedIn sieht man ja auch andere Menschen, die ähnlich leben, auch mittlerweile mit einem Van viel unterwegs sind. Ich habe neulich auch jemand anders kennengelernt, dem ich auch noch eine Podcast-Folge aufmachen werde. Der tingelt auch gerade durch Europa mit einem Van und arbeitet von dort aus. Also es gibt immer mehr Menschen, die das machen. Jetzt ist bei dir vielleicht noch die Sonderbedingung, du bist für dich selbst verantwortlich. Jetzt bist du nicht in einem Konzern am Arbeiten oder leitest nicht einen riesengroßen Konzern. Das heißt, du musst selber gucken, dass es für dich angenehm ist und unter Datenschutzbestimmungen möglich ist, so zu arbeiten. Wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen die Brille eines Unternehmens ein bisschen aufsetzen, haben vielleicht 200, 500 oder 5000 Leute, dann ist das ein bisschen was anderes. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten und auch Bedingungen, die man beachten kann und auch möglicherweise umsetzen kann, damit so ein mobiles Arbeiten einfach möglich ist. Wir hatten im Vorfeld, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja schon mal kurz darüber gesprochen. Vielleicht können wir diese Punkte mal kurz so ein bisschen anreißen. Also du hast auch schon angeteasert, so Thema Krankenkasse. Du bist zwar nicht im Ausland, es ist alles noch relativ einfach, du bist in Deutschland, aber wenn du im Ausland bist, fängt schon so der erste Knackpunkt eigentlich an. Man ist in der Regel nicht versichert.
Ja, genau. Wir hatten das eben angesprochen, dass natürlich mein Kernthema Daten- und Informationsschutz, das ist aus Konzernsicht natürlich nicht alles. Ein großes Unternehmen mit natürlich auch Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden muss auch andere Rahmenbedingungen sicherstellen. Und dazu bei einem Beispiel jetzt, wenn ich erlaube, dass meine Mitarbeitenden sich längerfristig außerhalb von Deutschland aufhalten, muss ich mich sicherlich jetzt, ohne dass ich dafür Experte bin, aber ich muss das für mich auch ja im Einzelfall schon mal lösen, muss ich mir Gedanken machen, bin ich denn, wenn ich länger im Ausland bin, dann noch krankenversichert? Da gibt es Auslandskrankenversicherungen, die sind immer irgendwie zeitlich befristet. Ein Beraterkollege von mir, der auch viel im Ausland unterwegs ist, hat sich jetzt auch gerade damit beschäftigt und mir erzählt, ja, aber ich habe das gefunden, man muss ein bisschen suchen, aber man findet dann auch Versicherer, die sagen, doch, unter bestimmten Rahmenbedingungen kann man auch für längere Zeit im Ausland bleiben, solange man denn zumindest mal seine Pflegebeiträge in Deutschland weiter zahlt, vielleicht auch steuerpflichtig ist in Deutschland. Damit sind wir schon beim nächsten Thema. Für Arbeitgeber ist auch steuerrechtlich sicherlich einiges zu beachten. Auch hier, je nachdem, wie lange die Beschäftigten dann im Ausland verweilen, vor allen Dingen auch außerhalb der EU, wobei da sind wir dann im Datenschutz auch schon wieder ganz hellhörig, muss ich natürlich geeignete Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Da muss ich also, wenn ich das als Arbeitgeber ernsthaft machen möchte, mir auch den Rat vielleicht von meinem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer holen, wie ich das so gestalte, dass dann für alle Beteiligten, also für den Arbeitgeber, für den Beschäftigten daraus auch wirklich nur Vorteile und keine Nachteile daraus entstehen. Und ja, es macht es kompliziert. Ich persönlich sehe immer wieder bei den Unternehmen, die das dann inzwischen aktiver auch tatsächlich gestalten und anbieten, sie finden ihre Lösung, die für alle Seiten sehr, sehr gut funktionieren. Aber es bedeutet natürlich einen gewissen initialen Aufwand. Mein Argument als kleine Hilfestellung ist immer, viele Unternehmen, Unternehmer, ich sag mal die allgemeine Klatschpresse, spricht vom sogenannten Fachkräftemangel. Und wir sind halt häufig im Bereich von auch sehr qualifizierten Beschäftigten nicht mehr an der Stelle, dass sich nur der Beschäftigte oder potenzielle Mitarbeiter beim Arbeitgeber bewirbt, sondern natürlich auch umgekehrt. Arbeitgeber müssen sich durchaus attraktiv machen. Und ich glaube, dass genau dieses Thema ein gutes Mittel dazu ist. Also ich kenne Unternehmen, die zu meinem Kunden gehören, die das aktiv betreiben und die mir dann ganz klar sagen, Thomas, ja, Fachkräftemangel, klar, wir müssen auch schon mal vielleicht einen Monat länger suchen, aber wir finden unsere Fachkräfte. Wir haben ein prächtiges Angebot. Also ich habe einen Kunden, der hat zwei Standorte in zwei verschiedenen Ländern im Wesentlichen. Da können sich die Beschäftigten zum Beispiel auch aussuchen. Möchten sie lieber in der Schweiz arbeiten oder möchten sie lieber in Deutschland arbeiten? Also gerade diese Kombination deutschsprachig, das ist natürlich eine wunderbare Wahlmöglichkeit. Steuerlich hat man das geklärt, informations- und datensicherheitsseitig hat man das geklärt. Und es lockt natürlich dann auch genau diese Menschen an, die hochqualifiziert sind und die dadurch auch die Möglichkeit haben, sich ihren Arbeitgeber auszusuchen. Also das war jetzt so ein bisschen die Sonderecke mit diesen Themen, wo ich jetzt kein Experte für bin. Wenn du magst, würde ich aber gerne noch ein bisschen was dazu erzählen, was so mein Fachgebiet angeht, wo die Unternehmen sicherlich etwas eingeschränkte Möglichkeiten haben und jetzt eben nicht schallisolierte und ja optisch optimierte Bullis ihren Beschäftigten zur Verfügung stellen können.
Das räumt vielleicht der ein oder andere gerade schon von, aber vielleicht kommen wir gerade mal zu diesem Aspekt mal zurück, weil das ist etwas, was handfest ist, was die Leute ja jetzt hier auch dann mitnehmen können. Es müssen ja auch praktische Elemente dahinter sein, die man jetzt auch nicht Haus am Strand kaufen, Bulli kaufen, sondern fangen wir mal mit den einfachen Dingen an.
Für mich ist ein wichtiger Punkt, gerade bei Unternehmen, die damit erst anfangen, man muss erstmal Erfahrungen sammeln und auch positive Erfahrungen mitnehmen. Das motiviert dann auch, die nächsten Schritte zu gehen. Und auch heute in einer, ich sag mal, durchschnittlich modernen Arbeitswelt, also bei den Unternehmen, die jetzt vielleicht dann nicht zu den Hightech-Unternehmen gehören, gibt es ja schon Arten von mobilen Arbeiten, die sich immer mehr oder weniger automatisch ergeben. Es gibt die Menschen, die einfach auf Geschäftsreise sind. Die begegne ich immer wieder dann im ICE oder im Hotel oder in der Hotellobby. Das ist eine sehr, sehr simple und häufig gewählte Art des mobilen Arbeitens. Natürlich haben wir dank Corona und in vielen Unternehmen ja auch jetzt noch nach Corona das Thema Homeoffice. Und das sind so die beiden Säulen, mit denen kann man eigentlich schon in einem sehr kontrollierten Umfeld gut anfangen. Und häufig muss man in Unternehmen ja auch nicht erklären, warum muss mein Mitarbeitender, wenn er unterwegs zum Kunden ist, warum soll er Däumchen drehen oder Fachzeitungen lesen? Warum kann er nicht seinen Laptop aufklappen, seine E-Mails bearbeiten, wenn er im Vertrieb sitzt, vielleicht noch ein Angebot schreiben? Das muss doch gehen. Voraussetzung dafür ist, dass ich für meine IT, für mein technisches Equipment schon gesorgt habe, dass ich das rechtskonform und vor allen Dingen auch sicher betreiben kann. Wenn ich natürlich ein Unternehmen habe, vielleicht auch ein kleines Unternehmen, ich habe keinen IT-Leiter, ich habe keinen Experten, ich habe nur irgendeinen externen Dienstleister, der das irgendwie alles für mich macht und ich bin auch froh, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Das sind eher immer so ungünstige Umstände, wo man dann eher gucken muss, ja, habe ich denn als Unternehmen, als Unternehmer, Unternehmerin mein eigenes Unternehmen so weit schon ausgerichtet, dass ich mit IT sicher arbeiten kann. Wenn ich an der Stelle Baustellen habe, dann ist der Schritt ins mobile Arbeiten natürlich schwierig, weil einfach eine Grundlage fehlt. Die meisten Unternehmen haben das heute aber schon eingerichtet. Also klar, da habe ich meine Firewalls, meine abgesicherten Netzwerke, meine verschlüsselten Laptops, meine Virenscanner da drauf. Und das sind ja schon sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und wenn ich natürlich jetzt ein mobiles Arbeitsmedium wie ein Laptop oder Notebook habe, wo schon die Verschlüsselung aktiviert ist, wenn das dann tatsächlich unterwegs mal geklaut wird, dass niemand dann auf die Daten zugreifen kann. Wenn ich weiß, ich befinde mich mal in einem vielleicht anderen Netz, wie einem Zug-WLAN oder einem Hotel-WLAN, ja, da fängt das so an. Da muss ich mir dann anfangen, technisch Gedanken zu machen. In meinem eigenen WLAN, an meinem festen Standort, habe ich ein sicheres Gefühl. Das habe ich als IT unter Kontrolle. Aber mit vielen anderen reisenden und privatreisenden Menschen in einem großen Hotel, in das wahrscheinlich im Zimmerpreis inklusiv enthaltene Hotel-WLAN reinzugehen Und dann einfach mal loszuarbeiten, ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen. Da muss ich mir als Unternehmen mal Gedanken machen, kann ich VPN-Technologie einsetzen, um einfach einen sicheren Kanal von meinem mobilen Gerät in meine eigene Unternehmensinfrastruktur zu haben. Aber auch das ist inzwischen schon für viele Unternehmen eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also wir sind jetzt gerade ganz, ganz weit vorne bei den Grundlagen. Wenn das jetzt gerade langweilt der ein oder andere Zuhörer sagt, ja Mensch Thomas, jetzt erzähl mal was Vernünftiges, das ist doch alles alter Kram, ja, das mag so sein. Aber wenn das alles erledigt ist, dann ist natürlich der Schritt nach draußen, also sagen wir einfach mal, die Menschen, die dann im ICE auf einer langen Reise von Nord- nach Süddeutschland sitzen, 6-7 Stunden unterwegs sind, da müssen wir dann vielleicht nicht mehr darüber reden, wie das Notebook abgesichert werden muss. Da reden wir dann eher so von organisatorischen Themen. Wissen meine Beschäftigten, die da im Zug sitzen, überhaupt, worauf sie achten? Also meine persönliche Sichtweise, wenn ich im ICE sitze, nein, viele wissen das noch nicht. Was sehe ich da? Ich sehe dann Beschäftigte, den sehe ich dann manchmal schon von Weitem an, zu welchem Unternehmen sie gehören. Manchmal klebt das auf dem Laptop als Aufkleber, manchmal sehe ich das von Weitem schon als Hintergrundbild, das große Firmenlogo, irgendeiner der großen Konzerne in Deutschland oder international. Oder die tragen irgendwelche Werbemedien an ihrer Kleidung. Das sind natürlich zum Beispiel nicht so praktische Dinge. Wenn ich dann auch noch auf den Bildschirm gucken kann und sehe, oh, da schreibt gerade einer ein Angebot. Wenn ich mich so ein bisschen räkle, kann ich vielleicht auch noch sehen, an wen das Angebot geht. Vielleicht kann ich auch mit meinem Handy ein Foto machen. Also ich mache das nicht, aber das sind ja die Sorgen, die man dann haben muss, wenn jemand unterwegs ist. Und das kann ich mit ganz einfachen Mitteln schon lösen. Erklärt man seinen Mitarbeitern und hat vielleicht auch eine Arbeitsanweisung dafür, dass wenn sie unterwegs sind, dass sie eben vielleicht dann im Zug jetzt nicht großartig Werbung für mein Unternehmen tragen. Dass die IT dafür sorgt, dass bei den mobilen Geräten eben keine Aufkleber drauf sind, wo ich dann von Weitem schon sehe, ah, das ist ein Laptop von dem großen Automobilkonzern. Das ist attraktiv für mich, das reizt mich. Ich wollte ja schon immer wissen, was die für neue Fahrzeuge haben. Also das kann man sich sparen. Keine Aufkleber, keine Desktop-Hintergrund mit riesigem Firmenlogo. Und dann geht es weiter, dass ich, wenn ich aufstehe, dass ich meinen Laptop sperre, idealerweise passiert das automatisch, dass ich auf meinem Bildschirm eine Sichtschutzfolie habe, die sicherstellt, dass ich, wenn ich 3 Reihen auf der anderen Seite des ICE sitze, eben von Weitem nicht freien Blick auf den Monitor habe, sondern durch so eine Bildschirmfilterfolie sichergestellt wird, dass ich aus dem Winkel eigentlich nur noch eine schwarze Fläche sehe. All diese Kleinigkeiten, die gehören sicherlich in diese ersten Überlegungen mit rein. Und ich glaube, das Anstrengende daran oder das ein bisschen Ressourcenfressen ist, ich muss mich halt damit beschäftigen. Ich muss etwas Zeit investieren, mir vielleicht auch mal Rat suchen von dem einen oder anderen, der sich damit auskennt. Aber darüber hinaus, der Invest als solches ist extrem überschaubar. Es geht um organisatorische Regeln, um einfache Tools, die ich da einsetzen kann. Und damit kann halt auch derjenige, der jetzt unterwegs arbeiten möchte und nicht Teil eines großen Konzerns ist, sicherlich auch schon mal starten.
Ich sehe das immer wieder in den Zügen. Liegt es an der Unwissenheit der Unternehmen? Ist es die Faulheit? Ist es diese Einstellung, es kann ja nichts passieren, es wird schon nichts passieren, warum denn wir? Oder sind es die Mitarbeitenden, die das einfach so ein bisschen sorglos machen und sagen, ich will lieber die Flexibilität, ich will halt jetzt einfach keine Folie haben, das nimmt mir vielleicht 5% der Bildschirmqualität weg. Ich weiß den Rucksack rein, Hauptsache der Bildschirm ist hell. Was glaubst du, woran liegt das, dass das trotzdem und auch trotz der Pandemie einfach nicht so durchgängig passiert?
Ich glaube nicht, dass es einen einzelnen Grund dafür gibt. Sicherlich, wenn ich mir jetzt einen Mitarbeitenden anschaue, mit dem spreche und mir das mal genauer angucke, kann es sein, dass ich in dem konkreten Fall vielleicht genau nur einen Grund finde, warum das gerade so ist. Vielleicht, weil das Unternehmen das einfach nicht geregelt hat. Ich glaube aber, dass sehr viele Unternehmen schon aus ihrem Selbstbild heraus das Gefühl haben, ja, das haben wir doch gemacht. Also ich hatte eben so ein bisschen ketzerisch Automobilindustrie angesprochen, aber gerade in der Automobilindustrie gibt es einen sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard. Selbst die Zulieferer in der Automobilindustrie müssen sich heute zum Beispiel nach TISAX prüfen und zertifizieren lassen, damit sie da weiter Zulieferer bleiben dürfen. Und da werden genau solche Fragestellungen auch tatsächlich abgeprüft. In meiner eigenen Arbeitspraxis als Berater im Daten- und Informationsschutz sehe ich aber, dass häufig die Dinge auf den ersten Blick geregelt scheinen, aber sie kommen nicht an. Sie kommen vielleicht nicht beim Mitarbeiter an, weil man nicht gelernt hat, regelnde Dokumente, die man vielleicht erzeugt hat, mit denen man auch beweist, hey, wir haben das geregelt, aber die sind nicht vernünftig zentral abgelegt oder sie werden zentral abgelegt, aber nur kein Mitarbeiter weiß davon. Oder die Mitarbeitenden wissen davon, aber kriegen die Dokumente nicht erklärt. Also gerade diese Einführungsprozesse von solchen Regeln finden in der Praxis nicht so die Wirkung, die sie haben sollten. Und ein großes Thema, das ich halt auch bei großen Organisationen häufig feststelle, diese Sachen werden gerne mal gemacht, durchaus auch professionell beraten, aber im Laufe der Zeit, ich bekomme neue Mitarbeitende dazu, andere verlassen das Unternehmen, das ist ein Thema, zum anderen aber auch, es ist einfach Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal daran erinnert wurde, dass ich mir bitte meine Folie auf dem Bildschirm kleben soll. Die Sachen werden auch einfach weder neu getriggert, zum Beispiel durch weitere Schulungsmaßnahmen, aber sie werden vor allen Dingen nicht kontrolliert. Ein großes Thema sind, ich treffe als Unternehmen Maßnahmen, glaube, dass sie funktionieren, ich beschäftige mich aber dann nicht mehr, auch anlasslos nicht, ob sie denn weiterhin funktionieren. Anlasslose Wirksamkeitskontrollen wäre jetzt der Fachbegriff dafür, die gehören einfach mit dazu. Und viele, auch große Unternehmen, ja, machen das nicht, weil es ihnen nicht klar ist, weil sie davon denken, das passiert schon von alleine, das geht auch so. Und das wäre für mich eigentlich der letzte Rettungsanker. Also wenn ich vorne einen Fehler gemacht habe oder etwas nicht so optimal läuft, dann kann ich das am Ende nur einfangen, wenn ich auch ab und zu mal nachschaue. Läuft mein Laden denn? Haben meine Mitarbeitenden das im Griff? Es geht ja nicht darum, dass sie direkt einen Kopf abgerissen bekommen oder gekündigt werden, sondern es geht einfach darum, das zu sehen und passend gegenzuregulieren. Dran zu erinnern, mal wieder eine Schulung zu machen und auch den Mitarbeitenden zu zeigen, hey, wir beschäftigen uns damit, das ist wichtig und deswegen gucken wir uns das an und wenn du es nicht machst, nehmen wir das wahr und dann erinnern wir dich dran. Aber wenn wir dich dreimal oder fünfmal dran erinnern müssen, dann müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ernster reden. Aber genau so etwas fehlt sehr häufig als letztes Rettungsnetz. Und meine Empfehlung wäre natürlich auch gerade bei den Unternehmen, die systematisch an den Informationsschutz herangehen, da Priorität drauf zu legen.
Sensibilisierung ist sicherlich ein ganz großes Thema, einfach der Mitarbeitenden. Das steht halt mal in einem Betriebshandbuch, das hat man halt mal aufgeschrieben und dann steht es ja da, dann wird es ja jeder so machen. Aber klar, diese Kontrolle, dieses Prüfen, auch vor allem auch erklären, warum das denn wichtig ist, ist, glaube ich, wirklich echt zentral. Das merkt man jetzt auch wieder in den aktuellen Datenschutzvorfällen, die stattgefunden haben, mit vor allem Lösungen wie ChatGPT, dass dann plötzlich Firmengeheimnisse einfach dort eingetragen werden, wo dann einfach auch die, ja, nicht sagen Unfähigkeit der Mitarbeitenden da ist, aber zumindest eine so eine Sensibilisierung fehlt, was tue ich da jetzt gerade und wem gebe ich da gerade Daten und wie gehe ich mit Daten von anderen um? Das sind nicht nur die eigenen Konzerndaten, im Zweifel sind es ja Kundendaten, das ist auch nochmal eine andere Geschichte, wenn ich mit denen dann schlecht umgehe, die dann plötzlich im Internet kursieren oder auf der Zugfahrt einfach abfotografiert werden können. Da muss jeder auch gucken, dass er maximal für sich persönlich auch das Beste macht und im Zweifel den Laptop eben nicht aufklappt, weil er keine Folie drauf hat, dann kann er die Kunden-E-Mail nicht schreiben, dann darf er halt vielleicht nur, keine Ahnung, im Kuchenchat intern halt schreiben und sagen, er bringt morgen Kuchen mit, das ist dann okay, aber den Rest dann halt vielleicht leider nicht. Das muss man auch einfach so ein bisschen akzeptieren, dass eben gerade mobiles Arbeiten auch ein bisschen was mit, ich will nicht sagen Einschränkungen zu tun hat, aber zumindest mit einer anderen Art Arbeitsweise zu tun hat.
Absolut. Ich würde auch jetzt nicht alles immer nur unter dem Motto Einschränkungen ablehnen wollen. Ich muss es richtig organisieren und steuern. Und es muss Regeln geben. Also uns überrascht es überhaupt nicht, wenn bei der Fußball-WM, wenn es Regeln gibt. Und ja, wir diskutieren hinterher darüber, ob die Schiedsrichter richtig entschieden haben. Und wir diskutieren über das Thema Videoschiedsrichter. Also wir diskutieren ja eigentlich immer. Aber trotzdem, wir haben längst akzeptiert, es gibt Regeln beim Fußballspielen. Und dann funktioniert das Spiel und am Ende macht es auch Spaß. Ja, aber diese Regeln brauche ich halt überall da, wo ich professionell etwas auf die Beine stellen möchte. Und es ist dann halt eben nicht nur im Sport so, es ist auch im Unternehmensumfeld so, dass ich genau diese Regeln brauche. Und du hast es nochmal richtig betont, ich habe jetzt zuletzt in meinen Ausführungen sehr auf den Kontrollaspekt abgezielt. Natürlich fängt es beim Motivieren, beim Sensibilisieren, beim Erklären, beim Ausbilden an. Aber ganz ehrlich gesagt, ich weiß jetzt, für welches Unternehmen du arbeitest, da glaube ich das auch alles. Aber es gibt halt auch eben die anderen Unternehmen, die noch viel größeren Konzerne. Und da kommen so viele Menschen zusammen, da muss ich halt auch einfach davon ausgehen, dass ich eine gewisse Anzahl von Menschen habe, die vielleicht nicht so interessiert sind an diesen Themen. Die kommen vielleicht auch gar nicht erst an so eine Sensibilisierungsmaßnahme, weil sie keinen Bock haben, hinzugehen oder einen guten Grund haben, nicht hinzugehen. Und da brauche ich am Ende dann trotzdem immer noch meine Kontrollen, um zu gucken, klappt es denn am Ende, auch um einfach meiner Verantwortung gerecht zu werden. Aber du hast recht, es fängt bei ganz klar Motivation, Schulung, Ausbildung an und das Schaffen eines Umfeldes, in dem das auch einfach mit einem guten Ergebnis und freiwillig funktioniert.
Ja, sehr empfehlen kann, es einfach mal ein bisschen spielerisch aufzuziehen, also danke dafür, dass du uns so einschätzt. Also wir tun auch sehr viel dafür. Ich habe jetzt in der Zeit häufig erlebt, dass man so ein bisschen versucht, einfach ja, mit so kleinen Spielen einfach mal sich auch selbst zu hacken oder selbst auszuhebeln. Einfach unter dem Aspekt gemeinsam lernen und einfach auch zu gucken, wie reagieren denn Leute. Und es ist gar nicht so schwer, so einen Test einfach mal zu machen, indem man halt mal jemanden extern einfach nimmt und sagt, gibt denen so ein Planspiel vor und sagt so, du musst jetzt mal genau das machen. Guck mal, wie weit du kommst. Das kann man intern super leicht erstmal so 80-90% der Fälle abdecken. Und den Rest kann man ja auch extern mal auch zertifizieren lassen. Also der TÜV zum Beispiel macht sowas, ja, ich weiß, die versuchen dann teilweise über Luftschächte in Serverräume reinzuklettern und gucken, ob sie noch einen USB-Stick irgendwo reinstecken können. Das ist dann wahrscheinlich so der nächste Schritt, den die IT dann eher mal umsetzen muss. Aber auch schon so ganz einfache Sachen, so am Frontdesk fahre ich mal was über einen Kunden, komme ich da einfach so ins Büro reingelaufen. Ich weiß, es ist teilweise früher von Kunden, da hat man sich in einem Empfang angemeldet, hat kein Namensschild bekommen und durfte weitergehen und sagt, ja, gehen Sie in den 5. Stock, drittes Büro rechts, da sitzt der Kollege. Auf dem Weg dahin durfte man sozusagen in jedes Büro reingehen. Also mit einem passenden Ausweis oder mit einem passenden Kärtchen in der Hand hätte man sich als alles ausgeben können, bis hin zu irgendeiner Systemvermessung, die man hätte gerne mal durchführen wollen von irgendeinem Hersteller, wenn man weiß, was die für Software einsetzen. Auf einmal steht man mitten in der IT drin und sagt so, hey, hier bin ich, ich würde jetzt gerne mal die ganzen Unterlagen sehen. Und man hat dann nicht so das Gefühl, dass sie das dann hinterfragen würden in so einem Moment, weil diese Kontrollen teilweise ja auch unangekündigt durchgeführt werden von diesen Herstellern. Also wenn man relativ selbstbewusst auftritt, kommt man da, glaube ich, relativ weit heutzutage. Und das hat noch gar nichts mit mobilen Arbeiten zu tun, in dem Moment, wo wir ja eigentlich gerade drüber sprechen, sondern einfach nur, wie man mit dem Thema Datenschutz umgeht. Und da muss ich noch nicht mal meine eigenen vier Wände für verlassen haben.
Absolut richtig. Das meine ich auch eingangs mit meinen Worten. Wenn ich als Unternehmen noch nicht in der Lage bin, sicher zu arbeiten, sichere IT-Infrastruktur zu betreiben, dann ist das mobile Arbeiten sicherlich ein Entwicklungsschritt, der... Ja, da fehlen noch ein paar Stufen dazwischen. Dann ist es wahrscheinlich aber auch für das dauerhafte Dasein dieses Unternehmens erstmal wichtiger, die eigene IT im Griff zu bekommen, als sich jetzt mit dem Thema mobilen Arbeiten auseinanderzusetzen. Aber eben, es gibt auch ganz viel die anderen. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht und die wollen dann genau diesen nächsten Schritt auch gehen oder sind ihnen vielleicht sogar schon gegangen. Und ich glaube, dahinter steckt tatsächlich unheimlich viel Potenzial.
Ja, sehe ich auch so. Allein schon wegen dem Thema Fachkräftemangel. Ich glaube, da muss sich jedes Unternehmen auch einfach mal Gedanken machen, was können sie über der Kaffeeküche und Kaffee und Wasser und Bananen, die man anbietet, sonst noch ermöglichen. Und das muss nicht immer mit großen Kosten versehen sein. Also einfach auch mal über irgendeinen Dienstleister mal ein Haus irgendwo zu mieten, Vacation anzubieten, den Leuten einfach mal zu sagen, hey, ihr dürft da mal mit 5, 6 Leuten einfach mal woanders arbeiten. Oder wir haben ja selbst ja eine Projektwohnung um die Ecke, wo wir sagen, viele Kollegen und Kolleginnen, die jetzt mittlerweile ein bisschen weiter weggezogen sind, die haben einfach die Chance, gibt es ein Bahnticket halt einfach, ist ja mittlerweile auch nicht mehr so teuer geworden, einfach woanders zu arbeiten, wo vielleicht die Familie auch sitzt und zu sagen, hey, wenn du mal 2, 3 Tage hier sein musst, weil irgendwie ein Termin ansteht, der eben nur vor Ort leider geht oder weil es auch sinnvoll ist, sich mal vor Ort in die Augen zu gucken, dann mietest du dir halt die Wohnung und dann schläfst du hier. Und das sind jetzt keine großen Kosten und das kann man alles einplanen, das kann man alles einkalkulieren, weil nur so kann man die Leute am Ende des Tages auch gewinnen und für sich halten. Und wenn man das noch unter den richtigen Datenschutzbestimmungen macht und entsprechend die Daten nach Möglichkeit digitalisiert, so wie du das ja auch schon für dich getan hast, mit den richtigen Dienstleistern in Verbindung im Hintergrund, dem man dann vertraut, beziehungsweise die Richtlinien einhalten, ist das, glaube ich, auch heute in Deutschland auch schon alles möglich.
Das war für mich nochmal ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, dass wenn man diese organisatorischen und technischen Themen im Griff hat, ist es auch was sonstige Rahmenbedingungen angeht, die wir jetzt angesprochen haben, in Deutschland sehr gut und flexibel möglich. Wenn wir uns dann weiter ins Ausland bewegen, gerade für mich als Datenschützer kommt dann der Hinweis, okay, innerhalb der Europäischen Union gibt es eigentlich gar nicht allzu große Hürden, wenn ich eben den Rest im Griff habe. Wenn ich selber jetzt als Unternehmen, als Auftragsverarbeiter tätig bin, sowas Typisches, was IT-Dienstleister machen, oder wenn ich für bestimmte Branchen arbeite, die besonders sensibel sind, was den Informationsschutz angeht, kann es natürlich sein, dass ich irgendwann mal Kundenverträge unterschrieben habe, wo ich gesagt habe, die Arbeit wird nur von meinen Bürostandorten aus erbracht. Das hast du eben angesprochen. Oder es steht manchmal allgemeiner drin, die Arbeit wird nur von einem Standort in Deutschland aus erbracht. Da, wo Remote-Arbeiten dann vielleicht schon ein bisschen Einzug gehalten hat, wird häufig eine weitere große Grenze halt um Europa herum gezogen. Da gibt es eher besondere rechtliche Voraussetzungen, die man nochmal berücksichtigen muss. Heißt also im Klartext, mobiles Arbeiten in Deutschland ist aus Datenschutzsicht sicherlich sehr einfach abzubilden. Für die meisten, sobald ich Deutschland verlasse, sollte ich vor allen Dingen noch mal einen intensiven Blick in die Verträge mit meinen Kunden werfen. Aber rechtlich lässt sich da eigentlich auch sehr, sehr viel einfach so aus dem Standard abbilden. Und wenn ich dann meine Mitarbeitenden auch noch in Länder außerhalb von Europa schicke, dann muss ich mir tatsächlich mal das einzelne Land angucken. Wenn das jetzt so ganz entfernte, exotische Länder sind, die vielleicht in Sachen Datenschutz auch noch nicht so wirklich was gehört haben, gibt es noch das eine oder andere. Da muss ich mir sicherlich noch mal Gedanken machen. Also so ein Klassiker ist, ich sage mal, in den Ländern, wo man dann am Flughafen aussteigt und da steht schon das Militär mit dem ausgepackten Maschinengewehr, wo insgesamt eine ungünstige Sicherheitslage ist, da kann es mir natürlich passieren, dass ich dann bei der Einreisekontrolle dann auch aufgefordert werde, hier gib mal deinen Laptop ab, gib mal dein Handy ab und dann wird da reingeschaut. Wenn es ganz hart läuft, kann es auch sein, dass ich aufgefordert werde, mein Passwort rauszugeben. Und naja, wenn dann da die netten Herren mit Camouflage und Maschinengewehr stehen, werden sich die meisten wahrscheinlich sehr eindeutig auf Kooperation einstellen. Aber wenn ich natürlich gezielt zulasse, dass meine Mitarbeitenden dann am besten für Vacation in diese Länder reisen, dann muss ich mir halt mal Gedanken machen, ist es wirklich das richtige Land oder kann ich das anders lösen? Also auch da gibt es Möglichkeiten, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Ist ein bisschen was komplizierter, geht aber. In anderen Ländern wird es mir sicherlich einfacher fallen. Ich hatte eben Schweiz erwähnt. Also Schweiz gehört nicht zu Europa, also zur Europäischen Union, ist bekannt. Aber trotzdem werde ich da jetzt bei meiner Einreise mit meinem Firmenlaptop wahrscheinlich nicht in solche Situationen kommen. Und da werde ich auch wieder, wenn es um rechtliche Themen geht, in den meisten Fällen einfache Lösungen konstruieren können. Aber auch damit muss ich mich einfach mal beschäftigen. Also Botschaft ist, in Deutschland ist die Chance hoch, das einfach organisieren zu können, meistens auch mit wenig Klärung und Rücksprachebedarf. Sobald ich dann eben Landesgrenzen überschreite und je nachdem, welche das sind, muss ich mir als Unternehmen Gedanken machen, passt das, ist das mit meinen Kunden abgestimmt, muss ich nochmal besondere Maßnahmen ergreifen. In vielen Ländern ist das aber auch sehr gut und mit überschaubarem Aufwand möglich.
Ich glaube, Aufwand ist das Stichwort. Man muss sich damit beschäftigen, man muss sich das Ziel setzen, was man eben vorhat. Ist man innerhalb der EU, will man außerhalb der EU? Macht das mal nur ein Kollege, eine Kollegin? Sollen das jetzt alle machen können? Dann kann man sicherlich ein Regelwerk dafür aufstellen, kann sich die Rahmenparameter anschauen, kann sich den Datenschutz, die IT entsprechend einbinden. Und da muss man einfach als Organisation auch zusammenarbeiten, sowas zu ermöglichen. Eben nicht nur, weil es cool ist und ein Trend ist, weil das jetzt einfach jeder gerne machen will, sondern eben, weil es auch dazu führt, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen muss, weil die Leute es einfordern oder teilweise auch einfach machen, ne? Also ich kann das ja gar nicht kontrollieren, wenn ich Hybridarbeit ermögliche, ob derjenige jetzt zu Hause sitzt, im Garten sitzt, im Restaurant sitzt. Das kann ich ja im Zweifel nicht kontrollieren oder nicht direkt mitkriegen. Und besser schaffe ich vorher schon Rahmenparameter dafür, bevor er auf die Idee kommt, das einfach zu machen, als wenn mir der Laptop halt im Restaurant geklaut wird und der in dem Moment unverschlüsselt ist.
Ja, absolut richtig. Was, glaube ich, an der Stelle nochmal erwähnenswert wäre, ich kann ja Abkürzungen gehen. Ich kann ja auch einfach mal Menschen fragen, die sich damit auskennen. Also das soll jetzt kein Werbeeinspieler sein, aber wenn ich zum Beispiel die Arbeit bei euch sehe, bei Cybert Media, ihr bietet Werkzeuge und Lösungen an für ein sehr flexibles und mobiles Arbeiten. Und da kann ich auch mal auf eine Veranstaltung gehen, mir das anhören und mir mal erzählen lassen, ja, wie funktioniert das? Was muss ich da so alles haben, um mein Mitarbeiter-Equipment so auszustatten, dass ich flexibel arbeiten kann? Dafür muss ich jetzt nicht selber mich ständig an irgendwie Suchmaschinen dran setzen, das alles recherchieren und evaluieren. Da bin ich bei dem passenden Dienstleister vielleicht auch einfach mal gut aufgehoben.
Einfach mal in kleinen Pilotgruppen ausprobieren. Muss ja nicht gleich die ganze Belegschaft in diese Situation bringen und dann prasseln da 1000 Anforderungen auf einen ein. Einfach mal ein kleines Team, was vielleicht auch so hohe Anforderungen hat oder sagen wir mal mittlere Anforderungen vielleicht erstmal hat, in so eine Situation bringen und mal schauen, was für ein Feedback die zurückspielen. Also wir haben auch lange vor der Pandemie, ich glaube vor über 6 Jahren schon, beschlossen, dass wir selbst unser Büro so ausstatten wollen, als wäre es gar nicht mehr unser Büro. Also wir haben ja auch ein öffentliches Internet, wir haben schon jeden VPN-Zugang, nur noch mobile Arbeitsgeräte, die alle verschlüsselt sind und haben uns entsprechend schon genau darauf eingestellt, dass das Büro auch ja, weg sein könnte und wir auch trotzdem weiterhin arbeitsfähig bleiben. Auch für unsere Kunden natürlich, ne? Also Ort und Zeit soll nicht der Grund sein, was uns am Arbeiten hindert. Und das muss man einfach mal ausprobieren. Das haben wir auch nicht direkt für alle Leute von jetzt auf gleich gemacht, sondern das hat erstmal die IT ausprobiert, dann hat es eine kleine Gruppe von Consultants ausprobiert, die auch viel unterwegs waren, um zu gucken, funktioniert da alles, was wird über den VPN geroutet, haben wir das Datenvolumen, es war ja vor 6, 7 Jahren auch alles noch ein bisschen anders, wenn man im Handy im Netz war und so weiter. Das muss man alles mal ausprobieren, aber da finden sich Lösungen für. Und es gibt andere Unternehmen und es gibt Menschen wie dich, die dazu beraten können, die einem dabei mal ein bisschen helfen.
Du hast mir gerade noch mal ein anderes Stichwort genannt. Wenn ich im Bulli sitze, gerade hier auf dem Campingplatz und auch mit anderen Campern spreche, also die Menschen, die hier auf dem Campingplatz sind, die sind ja, wenn sie hier nicht im Urlaub sind, auch Mitarbeiter in einem großen Konzern, selbstständig, Handwerker. Hier ist ja alles vertreten an Berufen. Und da gibt es natürlich auch einige, die sagen, ja Mensch, das würde ich gerne bei meinem Arbeitgeber auch machen. Oder hey, ich bin auch selbstständig, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, das zu tun. Und eine der häufigsten gestellten Fragen von diesen Menschen ist, sag mal, Thomas, wie machst du das eigentlich mit dem Internet? Warum ist das so? Warum fragen die mich das? Na gut, die haben schon Camping-Erfahrung. Viele haben Kinder und fahren natürlich dann mitten in der Saison auf einen großen Campingplatz. Und dann bekommt man hier sein lokales WLAN-Angebot, manchmal kostenfrei, manchmal kostenpflichtig. Aber Campingplatz-WLAN in der Hauptsaison. Die Leute, die gucken fern, die streamen darüber. Eigentlich ist die Bandbreite ruckzuck ausgeschöpft. Das nächste wäre ja dann, da nehme ich mein Handy als Hotspot. Oder ich kaufe mir für meinen Wohnwagen so einen kleinen 4G- oder 5G-Router. Aber dummerweise, gerade jetzt an den Orten, wo ich zum Beispiel viel bin, ich bin sehr, sehr viel auf Campingplätzen am Meer, am Deutschen Meer. Ja, und dann habe ich dann einen LTE-Mast oder einen Funkmast in Reichweite. Und in der Saison, na, hängen sie natürlich alle mit ihren Handys auf diesem Funkmast. Und wenn ich dann da gerne meine Videokonferenz machen möchte, dann wird das schwieriger. Jetzt mit 5G, muss ich sagen, gibt es schon ein paar Spielarten mehr. Heißt aber, wenn da sozusagen mein Werkzeugkasten aufhört, dann sollte ich mir vielleicht auch bei meinen Reisezielen vorher nochmal Gedanken machen, wie komme ich denn an geeignetes Internet heran. Wenn es jetzt nicht so ist wie bei mir, dass ich einen Großteil des Tages Videokonferenzen mache, dann, sondern eher meine E-Mails bearbeite und vielleicht mal Zugriff auf irgendwelche Datenablagen haben möchte, dann kann ich natürlich durch eine entsprechend ausgestaltete IT gut damit arbeiten. Da muss meine IT auch mal mit einer langsamen Internetverbindung klarkommen. Dann habe ich vielleicht meine Daten auf meinen Laptop synchronisiert und wenn dann im Hintergrund die Daten halt 5 Minuten länger dauern, um sie wieder mit meinem zentralen Ablageort zu synchronisieren, dann stört mich das nicht, dann kann ich trotzdem weitermachen. Aber so solche Synchronisationsmechanismen, die brauche ich natürlich. Für mich war ein großer Rettungsanker im nächsten Entwicklungsschritt, weil ich halt eben auch sehr viel Videokonferenz mache, nochmal einen Plan B. Und dieser Plan B ist inzwischen tatsächlich Internet über Satellit. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Anbieter mit Vorteilen, mit Nachteilen. Das ist jetzt auch nicht ganz so spottbillig wie ein Business-Tarif mit irgendeiner Mobilfunkkarte, wo ich dann vielleicht je nach Anbieter zwischen 30 und 50 Euro für so eine Karte im Monat latzen muss. Also mein Satelliten-Internet sozusagen ist jetzt gerade umgeschlagen auf 100 Euro im Monat. Das kann die Firma noch so verkraften. Aber da zeigt sich, wenn man viel Online-Themen macht, wie Videokonferenz, irgendwelche, ich sag mal, nenne ich Echtzeitanwendungen, aber alles, was zumindest sehr schnell gehen muss, müsste man sich tatsächlich auch mal überlegen, ob man, wenn man sehr viel unterwegs ist, wie ich mit dem Bulli, auf solche Lösungen zurückgreift. Der eine Kollege, von dem du eben gesprochen hast, mit dem du noch einen Podcast machen wolltest, der hat, glaube ich, inzwischen auch schon entsprechend umgestellt und hat sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Also Internet nicht aus dem Auge verlieren, vor Ort im Zweifelsfall gucken, wenn ich viel auf Reisen bin, mir mal Gedanken machen, wo mache ich meine Pausen, meine Aufenthaltsorte und wann brauche ich genau dieses Internet, um mobil arbeiten zu können.
Aber wie man sieht und hört, oder zumindest ihr da draußen könnt es nur hören, es ist auch wieder lösbar, es ist möglich. Aber auch das hängt wahrscheinlich wieder davon ab, welchen Anwendungsfall man hat, in welchem Ort man ist. Klar, am Strand, wenn nur ein Mast existiert, dann ist das LTE-Handy wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Im Ausland ist es mit dem Internet vielleicht wieder ein bisschen einfacher als in Deutschland. Da gibt es meistens immer ein bisschen mehr Masten oder besseres Internet oder auch freieres WLAN mit einer besseren Verbindung. Aber auch das muss man sich dann vor Ort einfach immer anschauen bzw. einfach mal gegenprüfen und im Zweifel auch das aufschreiben. Thomas, vielleicht nochmal in kurz für unsere Zuhörerinnen da draußen. Wir haben sehr, sehr viele Themen jetzt angesprochen. Vielleicht so in einer Minute zusammengefasst Ratschläge. Was sollte man tun, wenn man sich mit dem Thema mobiles Arbeiten unter Datenschutzbestimmungen zusammen oder auseinandersetzen möchte?
Also ich bin der Meinung, dass Unternehmen sich in Zeiten von Fachkräftemangel etwas mehr einfallen lassen müssen als einfach nur einen kostenlosen Obstkorb. Wer in Sachen IT-Sicherheit gut aufgestellt ist, der braucht den Schritt zum mobilen Arbeiten aus meiner Sicht nicht zu fürchten. Ich finde es gut, das mobile Arbeiten erstmal mit einer einzelnen Abteilung oder einem Team auszuprobieren. Dabei finde ich es wichtig, dass die Mitarbeitenden und die Führungskraft genauso beteiligt werden wie solche Funktionen wie der Datenschutzbeauftragte, der Informationssicherheitsbeauftragte oder die IT, je nachdem, welche Funktionen bei euch im Unternehmen dann vorhanden sind. Ihr solltet aber auf jeden Fall auch mit Menschen wie dem Steuerberater, der Steuerberaterin oder auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit sprechen. Wenn ihr in eurem Unternehmen noch gar keine Erfahrung mit dem ganzen mobilen Arbeitsequipment habt, dann solltet ihr erstmal mit den Lösungen arbeiten, die ihr für kleine Geschäftsreisen oder Fahrten mit der Bahn innerhalb von Deutschland benötigt. Und dann solltet ihr jetzt nicht nur an technische Schutzmaßnahmen denken, das natürlich auch, das ist Basis, aber auch da solltet ihr gemeinsam mit euren Mitarbeitenden die passenden Spielregeln für das Arbeiten unterwegs gestalten. Einige Leitplanken sind unumgänglich und ihr solltet das gemeinsam so gestalten, dass sie euch die notwendige Sicherheit geben, technisch, organisatorisch, euch aber auch weiterhin ein vernünftiges, effizientes Arbeiten ermöglichen.
Das sind doch sehr schöne Tipps. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genieß den Tag am Strand auf jeden Fall noch. Das Wetter wird ja langsam wieder besser. Ich weiß noch nicht genau, wann der Podcast veröffentlicht wird. Vielleicht ist das Wetter dann in Deutschland schon wieder schlecht. Dann sind alle ganz neidisch, dass du gerade am Strand warst und ein schönes Wetter hattest. Du hast auf jeden Fall bewiesen, mobiles Arbeiten unter Datenschutzbedingungen in Deutschland ist möglich. Und wer noch nicht genug vom Thema Datenschutz hat und gerne sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen möchte, vielleicht noch mal ein bisschen kleine Ei oder ein bisschen Werbung für den Thomas. Du hast selbst einen Podcast gestartet. Vielleicht magst du dazu auch gerade noch mal ein, zwei Sätze sagen.
Ja, sehr gerne. Der Podcast heißt Der Datenschützer, findet sich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn jetzt schon der Veröffentlichungszeitpunkt wäre, müsste ich sagen, der Trailer ist online, es sind noch keine Folgen hochgeladen. Die werden im Verlauf des Septembers, werden die ersten Folgen veröffentlicht. Und die Idee hinter diesem Podcast ist es einfach mal, ähnlich wie du das auch machst, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, sich mit dem einen oder anderen interessanten Thema mal auseinanderzusetzen. Auch den Menschen, die jetzt keine Lust haben, irgendwelche Blogbeiträge oder Fachzeitschriftenartikel zu lesen, interessante Themen aus dem Datenschutz zugänglich zu machen und vor allen Dingen dabei auch immer wieder interessante Interviewpartner zu haben, die so ein bisschen was aus ihrem eigenen Leben, aus ihrem eigenen Arbeitsumfeld berichten und das Ganze so erklären, dass es auch mehr zum Anfassen wird und eben nicht einfach nur irgendein langweiliges Gesetzbuch, mit dem man im Zweifelsfall Leute verletzen kann.
Ja, das macht doch auf jeden Fall Lust auf mehr zum Thema Datenschutz. Thomas, recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben so viele Dinge angesprochen, da muss eigentlich was dabei gewesen sein, was man irgendwie mitgenommen hat. Wir haben das Thema Fachkräftemangel angesprochen, wir haben so viel mobiles Arbeiten angesprochen, wir haben das Thema Vacation auch angesprochen. Wenn ihr da draußen was mitgenommen habt oder auch schon diese Schritte geht und Erfahrungen dazu habt, kommt doch gerne auf uns zu. Ich verlinke das Profil von Thomas und mir in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal reinschauen und wir freuen uns, Geschichten von euch zu hören, eure Erfahrungen zu haben und wenn ihr Lust habt, meldet euch gerne, dann machen wir einen Podcast mit dem Thomas zusammen und sprechen über eure Erfahrungen, welche Datenschutzbedingungen unter mobiles Arbeiten ihr gerade gesammelt habt. Recht herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich und sage schönen Tag noch.
Es war mir wieder ein Fest, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss!